Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Hauptstadt ist Schauplatz für das zweite Doubleheader-Wochenende der Formel-E-Saison 2025-26. Alles zum Rennen auf dem Tempelhofer Feld hört ihr in dieser Folge. Wir besprechen ebenfalls den Launch der Gen 4 Autos auf dem Circuit Paul Ricard sowie die Trennung von Jaguar und Mitch Evans am Ende der Saison. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zur E-Pod-Folge 394. Und wir schauen natürlich genau auf das, was am kommenden Wochenende passiert, nämlich auf das Doubleheader-Wochenende von Berlin. Aber das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit Tobi Würz von eformel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Du warst ja jetzt die letzten Tage fleißig unterwegs zum Thema Gen 4 in Paul Ricard. Das besprechen wir gleich auch natürlich in der Folge. Aber wie war es denn so in Frankreich auf der Strecke? Ich meine, das, was man auf den Bildern und auf Social Media gesehen hat, war ja sehr interessant, sagen wir mal so.
Ja, das auf jeden Fall. Richtig großes Event, da hat man einiges aufgefahren und ja, konnte zum ersten Mal das Gen 4 Auto dann auch live und in Farbe erleben und muss sagen, da macht die Formel E tatsächlich den großen Sprung, den sie sich damit auch versprochen haben. Sprechen wir mal gleich nochmal drüber.
Genau, das ist eines unserer Themen, aber es ist viel passiert. Wir waren längere Zeit nicht mehr on air und deshalb alles, was wichtig gewesen ist in den letzten Wochen, besprechen wir natürlich wie immer im Newsüberblick für euch.
Große Vorstellung! Die Formel E hat bei einem Event auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet offiziell ihr Gen 4 Auto präsentiert.
Große Verabschiedung! Jaguar hat bekannt gegeben, dass Mitch Evans das Team nach der aktuellen Saison und damit nach 10 Jahren verlassen wird.
Große Kosten! Tokio könnte nach dem Saisonende aus dem Rennkalender verschwinden. Statt dem teuren Rennen in der Hauptstadt könnte die Formel E in der Gen 4 Ära nach Fuji ausweichen.
Und große Hoffnung, Opel hat Sophia Flörsch als Test-, Entwicklungs- und Rookie-Fahrerin verpflichtet. Und damit kommen wir eben zu einem der heißesten Themen aus dem Paddock, nämlich der Gen 4 Launch in Le Castellet. Und das mit sehr, sehr viel Prominenz, muss man wirklich sagen. Nicht nur das Entwicklungsauto der Rennserie war dabei, sondern auch die Herstellertestfahrzeuge von Jaguar, Porsche und Stellantis in der Opel-Lackierung wurden dort präsentiert. Und natürlich darf da einer nicht fehlen, nämlich Tobi Würz. Ich habe es schon angesprochen im Intro. Du warst vor Ort und hast mal die Eindrücke gesammelt. Was kann man denn zu den Gen 4 Autos wirklich sagen, nachdem du sie auch mal live und in Farbe gesehen hast?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, das Gen 4 Auto ist schnell. Und zwar richtig schnell. Die Beschleunigungswerte sind echt beeindruckend, auch wie die Bodenhaftung in den Kurven ist. Also die Formel E macht damit jetzt ein bisschen das Wett, was in der Vergangenheit kritisiert wurde. Ja, dass die Fahrzeuge, ich glaube, in Monaco waren sie 2 Sekunden schneller als der Porsche Supercup. Ich glaube, davon ist man jetzt meilenweit weg. Das ist ein riesig großer Leistungssprung, der mit dem neuen Auto kommt. Es sieht auch aus wie ein echtes Rennauto. Das war ja auch so ein Kritik am Gen 3 Auto, der ja so wie ein Kampfflugzeug aussah, aber nicht wie ein echtes Rennauto. Und da tut sich jetzt auf jeden Fall was. Wie gesagt, die Lackierungen waren jetzt natürlich, muss man sagen, Testlackierungen, die speziell für dieses Event jetzt, glaube ich, sogar präsentiert wurden. Also so werden die Autos natürlich nicht aussehen, wenn es dann nächste Saison an den Start geht damit, aber es hat schon mal einen netten Ausblick gegeben und ich freue mich definitiv drauf. Ja, ansonsten viel Prominenz vor Ort, alle Teamchefs sind dabei gewesen, ich glaube 18 von 20 aktuellen Fahrern auch vor Ort gewesen, Oliver Rowland war nicht da, der war krank und Edo Mortara, der hatte, glaube ich, einen Einsatz im Simulator. Das waren die einzigen beiden, die gefehlt haben, aber sonst tatsächlich, Formel E hat im Endeffekt alles aufgefahren, was an Leuten zu einem Formel E-Event dazugehört und auch viele, viele Presseleute dabei, die sonst nicht unbedingt über Formel E berichten und ich denke, da können wir davon ausgehen, dass das für die Popularität der Serie auch, ja, ich sag mal, vielleicht in nicht so spezialisierten Kanälen, wie das beim unseren der Fall ist, durchaus auch besser ankommen dürfte.
Ja, haben ja schon ein bisschen geungt, was passiert mit Mitch Evans. Und jetzt ist auf jeden Fall die Katze aus dem Sack. Nämlich, er wird das Team nach 10 Jahren verlassen, nämlich Jaguar TCS Racing und Mitch Evans. Das konnte man sich bisher zumindest nicht vorstellen, aber jetzt ist es eben der Fall. Und er wird sich einer neuen Herausforderung suchen müssen. Und das muss man sagen, war wohl auch eher einer der schlechteren Geheimnisse, die in der Formel E gehütet worden ist. Aber jetzt offiziell, Tobi, was ist denn jetzt auf jeden Fall, ich sag's mal, offiziell geworden, auch was das Team als Statement rausgebracht hat?
Offiziell geworden ist, dass die Zusammenarbeit am Saisonende vorbei sein wird. Eine große Überraschung ist das spätestens nach dem Madrid Grand Prix nicht mehr. Da musste Evans ja in den letzten Runden trotz mehr Energie hinter seinem Teamkollegen Antonio Felix da Costa bleiben und den Doppelsieg als Zweiter ins Ziel fahren, obwohl, wie gesagt, er durchaus das Potenzial für den Sieg gehabt hätte und daher auch dementsprechend gefrustet war. Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge hier ausgiebig gesprochen, wie wenig gut gelaunt der gute Herr Evans dann nachher bei der Pressekonferenz gewesen ist. Unter uns gesagt, das überrascht von den Leuten im Formel-E-Dunstkreis niemanden so wirklich, dass die News jetzt raus ist. Und Luca, damit kommen wir zu einem deiner Lieblingsthemen. Das ist nämlich der Startschuss zur Silly Season. Wie kann es denn für Evans weitergehen?
Ja, genau, das ist ein gutes Thema. Gerüchte finde ich immer ganz gut. Und da ist, ich sage jetzt mal, Stellantis in der Pole Position. Nämlich ist da die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er für Stellantis dabei ist, nämlich mit der neuen Opel-Werksmannschaft. Mitch Evans dann als Opel-Werksfahrer im Werksteam dann neu dabei. Und bei Jaguar wird sich die Nachfolge in gewisser Weise dann auch klären. Nämlich steht Stoffel van Dorn direkt in den Startlöchern, nämlich vor der Saison ja noch von Stellantis vor die Tür gesetzt. Wird er als Test- und Ersatzfahrer eben bei Jaguar voraussichtlich nach dann anheuern zur neuen Saison und zur neuen Gen 4-Ära, Tobi. Interessanterweise muss man ja sagen, Mitch Evans dann beim Opel-Werksteam, also bei Stellantis dann dabei, ist dann schon ein dickes Ausrufezeichen, wenn das dann auch wirklich passiert.
Das auf jeden Fall. Ich meine, es hatte sich ja schon angedeutet, als man erfahren hat, dass Mitch Evans nicht zu den Fahrern gehört, die das Gen 4 Auto testen dürfen. Da sind nämlich Antonio Felix da Costa und Stoffel van Dorn für Jaguar im Einsatz gewesen. So wie man gehört hat, auch mittlerweile Sebastian Buemi. Aber von Evans da nichts zu sehen. Und ich glaube, man hat auch ja an seinem Frust spätestens nach dem Madrid-Rennen erkannt, dass da nicht unbedingt die Zeichen auf eine weitere Zusammenarbeit stehen. Von daher, Jaguar hat sich damit ja jetzt quasi komplett neu aufgestellt. Ja, Nick Cassidy und Mitch Evans, die ja noch in der letzten Saison beide für das Team gefahren sind, sind dann im nächsten Jahr beide weg. Stattdessen dann mutmaßlich Stoffel van Dorn und Antonio Felix da Costa am Steuer. Hat man zwei gute Fahrer gegen zwei andere gute Fahrer getauscht. Ich bin mal gespannt, wie es dann Van Dorn als Stammpilot bei Jaguar vielleicht ergehen wird. Auf der anderen Seite natürlich auch andersrum, was Mitch Evans denn dann möglicherweise bei Opel in der Lage ist zu zeigen.
Opel freut sich sicherlich auch auf das Rennen dann aber in der nächsten Saison, nämlich heißt es Berlin, die Formel E fährt wieder nach Berlin, schon zum 12. Mal Schauplatz eines E-Prix und schon 22 Mal wurden hier Rennen ausgetragen, davon 21 auf den Tempelhofer Feld. Corona hat es ja möglich gemacht, dass Berlin eben Rekordschauplatz der Formel E geworden ist. Aber man muss sagen, die Strecke sich ja über die Jahre weiterentwickelt, Tobi, und da hat sich ja gerade in den letzten 2 Jahren was verändert. Wird sich denn dieses Jahr auch wieder was verändern?
Nein, dieses Jahr ist keine Änderung geplant. Wie gesagt, wir hatten ja letztes Jahr noch eine Anpassung, dass die Kurvenkombination 3-4 überarbeitet wurde und noch 2-3 andere Anpassungen erfahren hat, hauptsächlich Auslaufzonen. Das heißt, wir werden auch in diesem Jahr wieder 2,347 Kilometer haben, also relativ kurz, 15 Kurven. Und Attack Mode wird auch wieder in Kurve 2 aktiviert. Besten Überholchancen haben wir natürlich am Ende der langen Start-Zielgeraden, dann nach der ersten Gegengeraden Kurve 6 und die Doppellinkskurve 9 eignet sich ebenfalls. Kurz bevor es dann in die Dreifachlinks am Ende der Runde geht, gibt's auch noch die Option zu überholen, aber da wird's schon etwas schwieriger. Was wir leider sagen müssen, für Kursentschlossene gibt es keine Möglichkeit mehr, Tribünentickets zu erwerben, denn die Tribünen sind leider alle ausverkauft. Wer aber vielleicht mal ins Fanvillage reinschnuppern will, da sind ja auch ein paar Konzertacts beispielsweise, die zwischen Qualifying und Rennen stattfinden. Ich glaube, Max Giesinger ist das am Samstag. Sonntag bin ich mir gerade gar nicht sicher, wer das ist. Da kann man noch Tickets erwerben. Und zwar am einfachsten geht das über eformel.de. Da ist wieder ein Werbebanner, wie auch im letzten Jahr, für Tickets Berlin. Und einfach draufklicken und dann bekommt ihr die Tickets fürs Fan Village. Luca, lass uns aber nochmal wieder ein bisschen aufs Sportliche kommen und die Favoritenfrage stellen. Wer gewinnt denn in Berlin dieses Jahr?
Die Favoritenfrage, ja. Gutes Thema, kann man sich immer gut verpokern, aber diesmal habe ich Antonio Felix da Costa und auch Edo Mortara mal ausgewählt. Gerade letzterer finde ich immer in Berlin, stellt dort außergewöhnlich gute Leistungen her. Und deshalb finde ich, also da Costa, ja auch Titelaspirant und wird da auch wieder richtig große Schritte machen in Richtung Tabellenführung. Aber da wird sicherlich Pascal Wehrlein einiges dagegen haben, aber Edo Mortara, gerade dann Rennen Nummer 2, glaube ich, ein heißer Kandidat für einen Sieg. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe mal zwei andere Namen aufgeschrieben. Ich glaube ja, dass Stellantis wieder zeigen wird, dass der Antrieb gar nicht so schlecht ist. Und deshalb habe ich zwei Stellantis-Fahrer auf meiner Liste stehen. Am Samstag Pitboost-Rennen habe ich Nick Cassidy für Citroën auf dem Zettel stehen. Sonntag dann ein Heimsieg von Maximilian Günther für DS Penske. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, anderer Meinung seid und glaubt, beweisen zu können, dass ihr euch besser auskennt, dann habt ihr die Möglichkeit dazu unter www.kicktipp.de/Formel E könnt ihr euch anmelden und an unserem Tippspiel teilnehmen. Und natürlich gilt auch wie immer beim Berlin E-Prix, unsere Redaktion ist vor Ort und wir sind am Wochenende teilweise auch in den Zuschauerbereichen unterwegs. Also wenn ihr dort jemanden in Klamotten von eFormel.de seht, sprecht uns gerne an.
Tobi beißt nicht, also das weiß ich selber. Mit dem kann man sich gut unterhalten, also lohnt sich auf jeden Fall. Egal, ob auf den Tribünen oder von zu Hause aus, wann wird's denn so richtig heiß dann auf dem Tempelhofer Feld, was das Thema Racing angeht? Tobi, du hast für uns den Zeitplan mal wieder richtig gut aufgearbeitet.
Los geht's, wie fast immer eigentlich, am Freitag mit dem ersten freien Training, 16 Uhr. Zweites freies Training, Samstag, 9.30 Uhr, eine halbe Stunde später als letztes Jahr. Qualifying, ebenfalls 20 Minuten später, 11.40 Uhr, geht es da rund. Und das Rennen am Samstag, 39 Runden mit Pit Boost, also Pflichtboxenstopp für jeden Fahrer, beginnt um 16.05 Uhr. Der Zeitplan wiederholt sich dann am Sonntag, drittes freies Training, auch wieder um 9.30 Uhr. Qualifying mit anschließenden Duellen beginnen um 11.40 Uhr und auch da 16.05 Uhr Rennstart, dieses Mal allerdings 37 Runden ohne Pitboost. Für Fans vor Ort wichtig zu wissen, auch wenn ihr Tickets fürs ganze Wochenende habt, freitags kommt ihr leider nicht aufs Gelände. Das heißt, das erste freie Training könnt ihr nicht vor Ort verfolgen. Das heißt, da müsstet ihr vielleicht auf andere Möglichkeiten zurückgreifen. Luca, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn, das Rennen zu verfolgen, wenn man nicht an der Strecke dabei ist?
Da gibt's viele für euch. Das ist ja der Übertragungspartner weiterhin ja auch für die Saison, nämlich DF1. Qualifying und Rennen gibt's dort live im TV zu sehen. Und wenn ihr mobil unterwegs seid, gibt's natürlich auch den Stream bei df1.de. Und zum Thema freien Training, dort gibt's die Streams dann eben bei eformel.de zu sehen. In Österreich, blicken wir mal da drauf, gibt es die Übertragungsmöglichkeit bei Krone TV. Die sind für das Rennen zuständig. In der Schweiz laufen die Rennen der Formel E weiterhin, auch beim TV-Kanal Blue Sport. Und außerdem zeigen europaweit die Streaming-Dienste von Discovery Plus und HBO Max die Formel E in voller Gänze. Und dieses Wochenende auch wieder im linearen TV bei Eurosport 2 gibt es dann auch das Rennen zu sehen. Und ganz wichtig, der Ticker. Egal, ob ihr zu Hause seid oder auf den Tribünen, gerade da teilweise noch wichtiger, gibt es nämlich, wie immer, den Formel E Live-Ticker auf eformel.de und noch ein kleines Schmankerl am Ende, nämlich nach dem Rennen am Samstag für euch zu Hause läuft bei DF1 die Dokumentation Driver. Also wer nicht unbedingt auf Amazon Prime Video zurückgreifen konnte bisher oder sie einfach noch nicht gesehen hat, da lohnt es sich einfach dann nach dem Rennen weiterhin am Start zu sein und dort sich die Doku dann auch mal zu geben. Denn die ist sehr packend und da lohnt es sich auf jeden Fall, das anzuschauen und dran zu bleiben. Und im Teleskop blickt Tobi mal auf den Rennkalender für die nächste Saison.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Viele Themen hatten wir in dieser Podcast-Episode schon, aber einen habe ich noch. Ich werfe mit dem Teleskop einen exklusiven Blick auf den Rennkalender 2026-27. Anders als im vergangenen Jahr will man für das Gen 4 Debüt nämlich keine Terminüberschneidung mit dem Saisonfinale der Formel 1 riskieren. Daher gibt es Gerüchte, dass sich der Saisonauftakt verschiebt. Nämlich am 18. Dezember 2026 werden wir vermutlich das erste Rennen der Gen 4 Ära erleben. Und wer den Kalender richtig im Kopf hat, wird feststellen, dass es sich dabei um einen Freitag handelt. Und damit kommen wir schon zur nächsten Geschichte. Das Rennen soll nämlich nicht in Brasilien stattfinden, wie der Saisonauftakt der letzten beiden Saisons, sondern stattdessen in Saudi-Arabien, in Jeddah. Hintergrund: in Sao Paulo würde sich das Rennen, wenn es nach hinten verschoben wird, wohl mit den Aufbauarbeiten für die jährliche Karnevalsparade in die Quere kommen. Karneval ist im Jahr 2027 schon Anfang Februar, also relativ früh. Von daher passt das den Brasilianern nicht so gut, dass das Rennen später stattfinden soll. Daher hat man sich wohl, so hört man zumindest, darauf geeinigt, das Rennen ein paar Monate nach hinten wandern zu lassen und voraussichtlich dann im März den Sao Paulo E-Prix zu fahren. Luca, Saisonstart Mitte Dezember in Jeddah, eine gute Entscheidung aus deiner Sicht?
Auf jeden Fall. Also ich meine, die Formel E hat sich zumindest in der Vergangenheit immer damit ja ausgezeichnet, dass man eben den Saisonstart schon dann Ende des Jahres hatte. Das war ja schon immer eine sehr gute Sache, gerade dann, wenn wenig parallel lief und wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, auch den Formel 1 Saisonfinale aus dem Weg gehen kann, umso besser. Ich denke aber auch mal, dass Sao Paulo gerade vielleicht später im Kalender nochmal mehr Sinn macht, aber das ist ein anderes Thema. Klar, beim Thema Karneval ist man da sicherlich dann nicht auf der allerhöchsten Ordnung, deshalb wird man dann ja ausweichen müssen, aber ich würde mal sagen, das kriegt man auf jeden Fall hin und da freuen wir uns auf jeden Fall dann vielleicht ja am 18. Dezember dann schon Formel E Gen 4 Rennen zu sehen. Oder wie siehst du das?
Ich hätte es gerne wieder in Brasilien gehabt, muss ich sagen. Klar, der spätere Termin, der frühere Karnevalstermin, das funktioniert nicht. Irgendwann müssen die anfangen, für den Karneval aufzubauen. Und wenn da dann noch eine Rennstrecke da steht, und muss er ja auch mal sagen, dass so ein E-Prix ja auch nicht nur eine 2-3-Tages-Veranstaltung ist, sondern die fangen ja im Endeffekt 4 Wochen vorher schon an aufzubauen, teilweise 6 Wochen. Und die Abbauphase zieht sich ja auch noch mindestens 2-3 Wochen bis nach dem Event, bis das alles weggeräumt ist, dass die Location dann wieder so nutzbar ist, wie sie vorher gewesen ist. Ich kann nachvollziehen, dass man den Schritt macht. Das wird natürlich spektakulär. Das erste Rennen direkt ein Nachtrennen in Jeddah. Dann mit der Drohnenshow, die man da immer hatte in den letzten Jahren. Das wird auf jeden Fall spektakulär. Und ich gehe auch mal davon aus, dass der andere Termin, der sich nicht mit dem Formel 1 Saisonfinale überschneidet, mit Sicherheit auch positive Auswirkungen haben wird. Vor allem, wenn in der Formel 1 die Entscheidung um den Titel dann auch erst wieder beim allerletzten Rennen fallen sollte. So wie im letzten Jahr.
Ob hier sich das auch alles bei der letzten Frage entscheiden wird, das klären wir jetzt. Nämlich wie üblich in der Vorschau gibt es ja das Grid Dummies Quiz. 3 Fragen, 3 Antworten. Wenn man alle richtig hat, ist man der Quizkönig. Und das ist meistens Tobi Würz. Ich versuche zumindest etwas dagegen zu halten. So, die erste Frage, wie immer, kommt von dir, Tobi.
Alles klar, Luca. 22 Rennen hatten wir in Berlin bereits. Das ist eine ganze Menge. Da kann man vielleicht nicht immer alle Rennen im Kopf haben. Kannst du mir denn sagen, wer der erste Rennsieger des Berlin-Prix gewesen ist in Saison 1?
Der erste Rennsieger, das müsste, wenn ich mich nicht komplett falsch entsinne, Jerome D'Ambrosio gewesen sein.
Diese Antwort ist richtig. 1-0 für dich.
Sehr schön. Damit steht es, das schreibe ich mir natürlich wie immer auf, 1-0 erstmal für mich. Du darfst aber natürlich nachziehen mit der zweiten Frage, nämlich in Berlin ist es für Antonio Felix da Costa, wenn er denn auch antritt, das 151. Rennen in seiner Formel-E-Karriere. Verpasste dabei aber 3 Rennen. Welche hat er denn verpasst? Und
also er hat den Saisonauftakt in Saison 1 verpasst, das war Peking. Er hat den Doubleheader in London verpasst, Saisonfinale Saison 1. Und dann hat er nochmal ein Rennen in Berlin verpasst, nämlich 2016 in der Saison 2. Das müssten die 4 Rennen insgesamt sein, 3 Events, die er verpasst hat.
Das ist absolut korrekt. Peking 2014, London 2015 und Berlin 2016. Also steht es 1-1. Gerne zweite Frage von dir.
Mitch Evans, über den haben wir eben schon gesprochen. Der hat aber auch in Berlin einen Lauf. 8-mal in Folge kam er dort nun in die Punkte. Teilweise sogar sehr erfolgreich. Letztes Jahr eher siegreich gewesen. Kannst du mir denn sagen, bei dem letzten Rennen, wo er nicht in die Punkte gekommen ist, wie viele Runden er dort zurückgelegt hat?
Wie viele Runden er zurückgelegt hat?
Beim letzten Berlin-Rennen, wo er nicht ins Ziel gekommen ist oder wo er nicht gepunktet hat.
Keine einzige.
Auch diese Antwort ist richtig. Er kam keinen einzigen Meter weit.
Startunfall.
Genau, er hatte den Startunfall. Er stand in der ersten Startreihe, kam nicht vom Fleck und wurde dann von Edo Mortara getroffen. Und damit war das Rennen ganz, ganz schnell vorbei und damit auch seine Titelträume. Da war Berlin nämlich das Saisonfinale und Evans war einer von drei Fahrern, die noch richtig gute Titelchancen hatten. Aber er kam keine einzige Runde weit. Richtige Antwort. Damit 2-1 für dich.
Sehr gut. Und apropos Edo Mortara, eine Frage, die sich möglicherweise um ihn dreht, nämlich wie oft ist ein Schweizer auf der Pole gestanden in der bisherigen Geschichte des Berlin-E-Prix?
Oh, also mögliche Kandidaten sind Mortara, Buemi und Nico Müller. Nico Müller hat keine Pole, also den würde ich mal ausklammern. Also würde ich sagen Mortara und Buemi. Ich glaube, Mortara hat auf Pole gestanden. Ich glaube, er hat sogar zweimal in einem Jahr auf Pole gestanden. Hat damals auch mit Venturi auf Pole gestanden, zweimal. Also Buemi hat definitiv auf Pole gestanden. Mortara glaube ich auch, sogar zweimal in einem Jahr. Das wären dann also mindestens schon mal drei. Ich glaube, Buemi hat aber auch noch eine zweite Pole. Aus der Gen-1-Ära müsste das noch gewesen sein. Zum Mortara 2, Buemi 2. Gibt es sonst noch einen Schweizer, der eine Pole geholt hat? Daniel Abt hatte eine Pole, Felix Rosenquist hatte eine Pole. Jano Trulli hatte in Saison 1 die Pole, das weiß ich. Bern ist mit 4 Poles Rekordhalter. Du siehst, ich versuche, mich von Streichholz zu Streichholz zu hangeln.
Ja, gute Strategie.
Mir fällt kein dritter Schweizer ein, der eine Pole hatte. Also müssen es diese beiden gewesen sein. Und wenn ich es richtig habe, sind es mindestens 4. Ist die Frage, hatte Buemi vielleicht eine dritte Pole? Dann wären es ja 5. Komm, ich sag 5.
Also wie du da hingekommen bist, ist wirklich stark. Also hätte zu viel gesagt, wäre falsch. 5 ist richtig. Ich zähle jetzt mal alle auf. Sebastian Buemi 2018, 2019, damals für Nissan E-Dams. Dann Edo Mortara 2021, 2022, sowohl für Rennen 1 als auch für Rennen 2. Also sind es schon dreimal. Ja. Dann gab es nochmal Sebastian Buemi 22, 23 für Rennen 1. Dann für Envision Racing und 23, 24 ebenfalls Rennen 1 Edo Mortara Mahindra Racing.
Oh, okay. Dass Mortara auch für Mahindra auf Pole gestanden hat, hatte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ich hatte jetzt tatsächlich gedacht, dass Buemi noch eine zusätzliche Pole in der Gen-1-Ära hatte, die er aber nicht hatte. Okay, habe ich ja mal Glück gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Also damit steht es 2-2 und damit geht es jetzt um den letzten Punkt.
Meine letzte Frage bezieht sich ja auch so ein bisschen auf Pole Positions, aber nicht ganz, sondern eher aufs Qualifying. Kannst du mir denn sagen, welche Besonderheit den 4 Fahrern mit Jaguar-Antrieb beim Qualifying zum Samstagrennen in Berlin 2025, also letztes Jahr, gelungen ist?
Sie standen alle in den Duellphasen.
Ist das eine Frage oder eine Antwort?
Ich sag Duellphase, die standen alle in den Duellphasen.
Also, gehen wir mal die Startplätze durch. Auf Platz 1, Mitch Evans, Jaguar TCS Racing. Auf Platz 2, Robin Freins, Envision Racing. Dann haben wir Nick Cassidy, Startplatz 21 und Sebastian Buemi, Startplatz 22. Die 4 Jaguar starteten aus der ersten und der letzten Startreihe. Das wäre die richtige Antwort gewesen. War eine schwere Frage, muss ich zugeben, aber ist eine Besonderheit, die auch im Statistikartikel gestanden hat im letzten Jahr, das kann ich vorwegnehmen. Von daher hättest du vielleicht wissen können, aber kann ich dir auch leider keinen Punkt für geben. Es bleibt beim 2-2.
So, kommt zu meiner letzten Frage. In Madrid Also damit kam es jetzt zweimal in Folge dazu, dass sämtliche Fahrer alle Runden des Rennens eben zurückgelegt haben. Also gab es weder Ausfälle als noch Überrundung, sowohl eben jetzt in Madrid als auch in der Station zuvor. Wann passierte dies zuletzt?
Das habe ich auch gelesen. Ich glaube, das war nicht aus meinem Statistikartikel, sondern das war von Formula E-Stats. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Und ich glaube, das hat man in der Gen-3-Ära noch gar nicht. Also Saison 8 wäre meine Vermutung. Gen-2-Ära.
Könntest du mir denn auch das Rennen sagen?
Seoul war es nicht. London war es auch nicht. Berlin? Berlin Saison 8.
Bingo. Berlin 22 Saison 8.
Das war jetzt echt geraten.
Siehst du, mit Raten hast du 2 Punkte geholt. Also von daher stark. Damit geht es 2-3 aus. Tobi, ich ziehe meinen Hut vor dir. Sehr, sehr stark.
Das war aber mehr Glück als Verstand. Das kannst du glauben.
Und am Ende verweisen wir natürlich immer auf Social Media. Gerade jetzt an diesem Wochenende sicherlich wieder viel auf Social Media geplant, Tobi. Euer Streckenguide in Madrid hat mir sehr gefallen. Also von daher lohnt es sich auch da immer reinzufolgen und natürlich auch immer diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten, wenn es euch gefällt, auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt, mit 5 Sternen, wenn es euch gefallen hat. So, gibt es noch abschließende Worte? Worauf freust du dich besonders in Berlin? Gibt es da so Traditionen oder gibt es da eine Tradition von dir in Berlin für das Rennen?
Fürs Rennen jetzt selber nicht, aber am Rennwochenende gehört halt im Endeffekt mit dazu, dass wir uns von der Redaktion auch tatsächlich mal im Zuschauerbereich rumtreiben. Ich hatte es ja schon gesagt und da auch mit vielen Hörerinnen und Hörern des E-Pods und natürlich auch Leserinnen und Leser unserer Seite sprechen, so ein bisschen Feedback einholen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da sind Leute dabei, die seit vielen Jahren jedes Jahr zum Berlin E-Prix pilgern und ja, die man natürlich auch durch Kontakte im Social-Media-Bereich oder Kommentare auf unserer Seite kennt. Und das ist immer schön, ja, so ein kleines Wiedersehen da zu feiern. Und da freue ich mich wirklich auch besonders drauf.
Ich freue mich auch drauf, nämlich das Rennen dann zu Hause zu sehen. Aber wir analysieren das beide dann, sowohl mit den Eindrücken eben vom TV als auch mit den Eindrücken von der Strecke dann nächste Woche wieder für euch. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit, Tobi.
Gerne.
Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit der Analyse zum Berlin E-Prix. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao, wir sehen uns.